und herzlich willkommen zum Mut für Mütter Podcast, der Sendung für Mütter mit einem toxischen Ex-Partner. Ich bin Heidi Duda, Buchautorin, Coach und Gründerin von Midlife Boom. Ich zeige dir Wege auf, wie du dem Gefühl der Hilflosigkeit im Alltag oder auch im Familiengericht Lebewohl sagen kannst und endlich wieder in deine Stärke kommst, damit du zum Leuchtturm für dein Kind wirst. So, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Mut für Mütter Podcast. Ich freue mich, dass du wieder dabei bist. Heute habe ich ein ganz besonderes Interview für dich und zwar mit Jennifer Etzroth. Hallo Jennifer, grüß dich.
Hallo Heidi.
Jennifer, du bist selber Anwältin und machst zu dem Zeitpunkt, wo wir jetzt hier gerade diese Folge aufnehmen, gerade deinen Fachanwalt im Familienrecht. Und wir werden uns dann später sicherlich auch noch mal dazu näher unterhalten, wie du dazu gekommen bist und wie sich das so alles entwickelt hat. Aber weshalb wir heute miteinander reden, ist die Tatsache, dass du selber eine Erfahrung hast mit deinem toxischen Ex-Partner und Vater deines Kindes oder deiner Kinder. Und du bist ja dann auch an einem bestimmten Zeitpunkt nach der Trennung zu meinem Club der mutigen Mütter gekommen. Und ich möchte gerne mit dir jetzt heute darüber sprechen, zum einen, wie es dir erging zu der Trennung, wie du herausgefunden hast für dich, was mit deinem Mann oder noch Mann zu dem damaligen Zeitpunkt, was da war, was da eventuell nicht so ganz gut lief, wie du die Nachtrennung erfahren hast und natürlich dann auch, wie du mich gefunden hast und den glücklichen Mütter. So, dann bevor wir damit anfangen, stell dich doch gerne erst einmal den Zuhörerinnen und Zuschauerinnen vor, wer du bist, wie alt du bist und wie viele Kinder du hast. Das wissen wir ja jetzt schon. Aber fang einfach mal an und stell dich vor.
Genau. Ja, Jennifer Barbara Etzroth. Ich bin glückliche 40 Jahre alt geworden dieses Jahr. Habe meinen Geburtstag richtig schön gefeiert. Das erste Mal, dass ich mich so richtig schön gefeiert habe. Habe zwei wunderbare Kinder. Bin seit 2001 getrennt. Seit 2003 glücklich geschieden.
2023.
2023, ganz genau. Ja, vielleicht ist 2003 auch schon schön gewesen. Nein, 2023. Ich will gar nicht sagen, dass mein Toxisch ist. Die Bewertung überlasse ich anderen. Das ist nicht meine Aufgabe. Aber es war sehr herausfordernd in der Zeit vor der Trennung, in der Zeit nach der Trennung und insbesondere in den Verfahren vor Gericht. Und ja, ich habe selbst den Weg auf Mandantenseite durch das Amtsgericht hin zum Oberlandesgericht bestreiten müssen. Weiß noch, dass ich da am Anfang sehr, sehr nervös war, dass wir da einen Coaching-Call im Club hatten. Und diese Nachtrennungsphase war ganz schwierig. Ich hatte eine ganz liebe Freundin, die unsere Leben verliefen so parallel. Wir haben beide Jura studiert. Sie hat dann das erste Kind ganz kurz vor mir bekommen, hat sich getrennt, ganz kurz vor mir. Und hörte auch den Podcast für mutige Mütter vor mir und hat mir den dann empfohlen. Und es gab irgendwann den Punkt, da war ich ja mit meinen Nerven so ein bisschen am Ende, mit dem Latein am Ende und dachte, oh, das ist so schwer. Und sie sagte, guck dir das mal an, hör dir das mal an. Und da gibt's echt gute Tipps. Und dann habe ich mich entschieden, in den Club zu gehen und tatsächlich war das für eine lange Zeit ein ganz geschützter Raum, in dem man sich austauschen konnte, in dem man spürte, okay, ich bin gar nicht allein, das bin gar nicht nur ich, die diese Erfahrung macht. Und es liegt ja vielleicht auch gar nicht nur an mir. Und dann gab es im Club ganz viele schöne Informationen, wo man merkt, okay, an so kleinen Stellschrauben kann man drehen, um einfach die Gesamtsituation im ersten Schritt erstmal besser auszuhalten. Und dann in der weiteren Entwicklung sich dahin zu entwickeln, zu sagen, okay, ich bin eine mutige Mama. Ich darf mir für mein Leben wünschen, was ich mir wünschen möchte. Ich darf stark sein für meine Kinder. Ich muss aber auch nicht immer stark sein. Ich finde hier den Raum für Halt und für Umarmung, wenn ich es brauche. Und ich finde hier aber auch den Raum und die Stärkung, wenn ich gute Erlebnisse habe, wenn ich merke, ich bin einen Schritt weitergekommen, dass da ganz viele Mütter sich mitfreuen. Und ich weiß noch, im Club kann man ja immer seine Termine einstellen. Und ich saß da vor meinem Scheidungstermin. Und es hatten vorher 23 mutige Mütter gesagt, ja, ich komme da virtuell mit dir und bin da bei dir. Und ich saß in dem Gerichtsflur und ich zählte die Stühle durch, die da waren, auf dem Flur. Und es waren 23.
Nein,
Und ich
echt.
dachte, auf jedem
Oh.
dieser Plätze sitzt gerade eine mutige
Oh,
Mama.
ich krieg Gänsehaut.
Ja, ich auch.
Oh mein Gott, das ist
Also,
total schön.
tatsächlich.
Das
Und
ist
das sind
total
Geschichten, die
schön.
man wirklich in dieser Gemeinschaft, in diesem Club erleben kann. Und in letzter Zeit schreibe ich nicht mehr so viel, weil ich
Bist du
einfach
halt einfach
für mich
weiter.
gefühlt rausgewachsen bin. Trotzdem bin ich noch drin, weil ich noch ein bisschen was mitgeben will, auch für die nächste Generation Muttis, die danach kommt. Das ist ja immer so ein Wechsel. Manche kommen,
Genau,
manche
kommen und
gehen.
gehen. Genau.
Und ja, das ist einfach die Basis, dieses Gefühl, du bist nicht allein und vor allem auf der Grundlage von dem Manifest, dieses, du darfst dir erlauben, dein Leben zu leben und du hast einen riesengroßen Wert. Und das zu verinnerlichen, das braucht Zeit, das braucht auch diesen Raum. Und wenn man das dann aber wirklich geschafft hat, dann stehen uns Müttern so viele Möglichkeiten offen und wir können unseren Kindern so viele Chancen bieten und so ein schönes Leben kreieren. Das ist wirklich,
Du,
ja, das ist, was der Club macht.
Jennifer, wenn wir erst einmal in unserer kompletten weiblichen Power stehen, dann hat das Böse keine Chance mehr. Wenn wir ermächtigt sind und uns ermächtigt fühlen, also wir empathischen Frauen, die mitfühlen, die unsere Kinder ganz anders begleiten. Wenn wir erstmal uns diese Kraft zugestehen und erlauben, sie zu leben, oh, da ist dann kein Halten mehr. Es ist dieser Gedanke, ich bin nicht allein und ich muss auch das nicht alles alleine machen. Ich
Genau.
muss da nicht alleine durch. Jetzt gerade, weißt du, Jennifer, du bist ja jetzt auch eine Frau gewesen von Anfang an, die eher auch stark ist, die genau weiß, was sie will, oder? Das war doch früher auch nicht anders.
Ich blicke da gerne zurück. Ja, es gab Zeiten in meiner Jugend, da wusste ich das. Und dann gab es aus meiner Lebensgeschichte heraus Entwicklungen, da habe ich das verloren. Und so bin ich auch in die Beziehungen, die Konstellationen, die Lebenssituation geraten, in der ich dann war. Ich hatte neulich das Bild von diesem inneren Kind. Das heißt immer, dein inneres Kind muss Heilung finden und
Dieses
das innere
schöne
Kind
Buch.
ist so verletzt.
Ja.
Und mir ist aufgefallen, mein inneres Kind hatte diese Stärke. Und ich habe die verloren und ich habe die Verbindung zu diesem starken inneren Kind verloren. Und inzwischen habe ich diese Verbindung aber wiedergefunden. Und
Ah.
ja, ich bin eine Frau voller Power, frag mich manchmal, wo ich die Energie herhole. Aber eine Umarmung meiner Kinder wirkt da echt Wunder. Das ist echt schön. Und gleichzeitig, gerade in den Phasen, in denen ich den Club unendlich geschätzt habe, gab es auch die verletzlichen Situationen, die Situationen komplett ohne Kraft, die Situationen, in denen Forderungen, Gerichtsschreiben, Entwicklungen innerhalb der gerichtlichen Verfahren, auch wenn ich da jetzt mich ein bisschen besser auskenne oder gerade weil ich mich besser auskenne, wenn dann der Beschluss kommt, jetzt kommt ein Gutachten und du weißt genau, Gutachten dauern, das Verfahren zieht sich, die Kinder sind weiter lange belastet. Das waren Momente, da bin ich zusammengesackt. Da saß ich. Nein, ich saß nicht. Ich kniete heulend auf dem Fliesenboden in der Küche und dachte, es geht nicht weiter. Es gab Momente, da habe ich überlegt, okay, hör diese ganzen Verfahren auf, das belastet so, werde Umgangsmama, dann ist der Streit raus. Und das sind Gedanken in dieser ganzen Entwicklung, die es brauchte, um zu reflektieren, die ich zulassen musste, um dann zu merken, okay, du bist bereit, dass das Ergebnis wäre und deswegen kannst du nichts mehr verlieren. Und deswegen gehst du ganz ruhig diesen weiteren Prozess in deiner Authentizität, in dem, wie du als Mama sein willst. Und dann hat man weiter die Sorge. Und dann hat man dieses Damoklesschwert eines schwebenden Gerichtsverfahrens über sich und denkt, oh mein Gott, ich als Mama muss perfekt sein. Ich darf mir keinen einzigen Fehler erlauben. Und ich darf bloß nichts falsch machen, kein falsches Wort. Die Kinder müssen immer ordentlich aussehen. Alles, alles muss perfekt sein. Kein Fehler, niemals zu laut schimpfen, wenn die das beim Papa erzählen. Oh mein Gott, oh mein. Und der Druck wird so groß und es ist so viel Last, die da auf diesen Müttern, auf der anderen Seite sicherlich auch auf den Vätern lastet. Aber Mütter haben halt meistens gerade in den Konstellationen hier eine andere Empathie und spüren das noch viel stärker. Und in dem Bereich dann auch wieder den Raum von dem Club zu haben und zu sagen, hey, jetzt war es mal heute doof und ich brauche mal eine Umarmung und ich war heute nicht perfekt. Und dann zu hören, du musst auch nicht perfekt sein. Ich weiß noch, ich war vorletztes Jahr im Urlaub und sah vom Balkon aus einen Leuchtturm. Und die Geschichte habe ich im Club gepostet. Ich habe auch einen hier hinter mir. Das Bild ist danach dann hier eingezogen. Das ist nicht der einzige Leuchtturm, den ich hier habe. Ich sah diesen Leuchtturm und von diesem Leuchtturm, das Licht, das sieht man ja nicht durchgehend, sondern man sieht es immer nur, wenn es in deine Richtung strahlt. Und nur weil es so ist, weil dieses Licht nicht durchgehend leuchtet, nur deswegen hat es seine Funktion. Würde es durchgehend leuchten, würde es diese Funktion, die ein Leuchtturm hat, zu warnen, zu mahnen, zu schützen, gar nicht
Aufmerksamkeit auf sich
erfüllen.
zu ziehen. Also
Ganz auch das,
sonst
auch
würde ja
das.
die gar nicht hingucken können. Ja, also man
Und
würde
insofern,
ja.
wenn wir Leuchtturm sein wollen, dann müssen wir gar nicht durchgehend funktionieren. Und der zweite Gedanke, der noch dazu kam, und das ist auch einer, den du im Club sehr stark vermittelst für die Muttis, ist tatsächlich, so ein Leuchtturm kann auch nur durchgehend funktionieren, wenn er regelmäßig gewartet wird, wenn sich um ihn gekümmert wird, wenn man auf die Energieressourcen guckt, die dafür gebraucht werden. Und auch die werden ja mit gewissen Impulsen immer wieder bedient und gefüttert und zum Nachdenken angeregt und dazu angeregt, achte auf dich, nimm dir Zeit für dich. Du kannst nur für deine Kinder da sein, wenn es dir wirklich gut geht. Und das ist ja auch so ein Aspekt, den man wirklich lernen darf als Mama. Du darfst auf dich gucken, auf deine Energieampel und du darfst wirklich schauen, wo du bleibst. Du musst dich nicht für deine Kinder aufopfern. Ganz im Gegenteil, wenn du die Energie verlierst, dann hast du auch nicht mehr die Kraft, die Kinder dadurch zu begleiten. Und es kostet unendlich viel Kraft, egal in welchem Modell du bist. Die Kinder wechseln immer von der einen Welt zur anderen. Das ist für die immer eine Herausforderung. Und das muss man immer wieder neu begleiten, egal ob jetzt Wechselmodell, erweitertes Residenzmodell, Wechselmodell mit wochenweisem Wechsel oder alle 2, 3 Tage hin und her, 2, 2, 5, 5 oder was es nicht alles gibt. Immer wieder sind diese Kinder da ganz besonders herausgefordert und du natürlich auch in dem Moment, wo du sie wieder bei dir aufnimmst, den Raum geben musst, dass sie bei dir ankommen können, dass sie vielleicht Päckchen mit dabei haben und irgendwelche netten Botschaften, die da mitgegeben wurden, dass sie nach Hause kommen und die Haare sind kurz geschoren und du bist da erstmal
Ja,
völlig platt.
kenne ich auch.
Keine Ahnung, die Kinder waren nicht bei dir, als sie Geburtstag hatten und du hattest keine Möglichkeit, Kontakt aufzunehmen. Weil das sind Situationen, die habe ich erfahren und die habe ich überlebt. So. Und habe damit meinen Umgang gefunden. Und wie sich die Maus gefreut hat, als sie 3 Tage später ihren Geburtstag nochmal feiern konnte. Für mich war es total schrecklich. Jetzt war es aber dieses Jahr am Geburtstag so, dass ich hier morgens die Kerzen anzünden wollte und dann wollte ich, dass die erste in den Raum kommt, wenn die Kerzen an sind. Und ich habe mir das im Kopf genauso ausgedacht, so sollte es für mich sein. Und dann dachte ich, okay, halt, du bist ja eine von 4 Personen, die hier gerade sind. Und es kann ja gar nicht sein, dass alles, was hier gerade passiert, nach deiner Vorstellung abläuft. Wenn die Maus halt in den Raum kommen will und ihren Geburtstagskuchen will, wenn die Kerzen noch nicht an sind, dann soll sie das so haben. Es muss nicht mein perfektes Bild sein, was sich hier realisiert. Und das zu verstehen, da Raum zu geben und zu sagen, okay, ein ganz entscheidender Satz, der mir mal gesagt wurde, vor dem ersten Weihnachten nach der Trennung. Da wünschte ich den Kindern tatsächlich, weil es bei meinem Ex immer ein richtig schönes Familienweihnachten gab. Da habe ich gesagt, die Kinder können gerne Weihnachten da sein. Das kann ich denen gar nicht bieten. Und das ließ sich aber so nicht organisieren, weil wir halt strikte Daten hatten, an die musste sich gehalten werden. Das waren die Wechseltage und da wurde auch nicht dran gerüttelt, auch nicht für Weihnachten. Und dann sagte mir tatsächlich in so einem Beta-Coaching, was ich damals machte, noch weit, weit vor meiner Clubzeit, du, es darf anders werden. Es ist doch gar nicht mehr wie früher. Du hast dich jetzt getrennt, jetzt dürfen Sachen anders werden. Und dann hatte ich den Gedanken, wow, Weihnachten darf auch anders werden. Ja, das darf sein. Und es darf nicht nur sein, es soll ja auch sein. Wir haben uns ja getrennt, weil bestimmte Dinge nicht mehr passten und weil das Leben besser werden darf.
Bei dem Satz möchte ich gerne mal einhaken. Wenn wir jetzt mal den Film zurückdrehen, ja, die Zeit, wo du noch verheiratet warst. Welche Art von Frau warst du damals in der Beziehung? Zeichne uns doch mal ein Bild von dir.
Also wir haben ja ganz am Ende noch eine Eheberatung versucht und die sagte dann irgendwann, ich wäre die Frontfrau und würde so stark nach vorne gehen und so habe ich mich nicht gesehen. Also das, ich hatte eine ganz, ganz, ganz verzerrte Wahrnehmung von mir selber. Ich hatte den Wunsch, Karriere zu machen. Ich hatte den Wunsch, perfekte Mama zu sein. Ich hatte den Wunsch, in diesem Land leben, idyllisch anzukommen. Aber ich war nicht ich. Mein Kleiderschrank war grau. Ich hatte keine Farben. Also so die Klassiker, die es immer gibt, ne? Ich hatte keine Farben mehr im Schrank. Ich fühlte mich nicht wohl. Es war ein Balanceakt im Job, wirklich Power zu geben, dann rechtzeitig zurück zu sein, die Kinder zu holen. Das habe die meiste Zeit ich gemacht. Es war wirklich, ich hatte diese Zweifach-Dreifach-Belastung. Ich fühlte mich klein, ich fühlte mich abhängig, ich fühlte mich nicht in der Lage, mein Leben allein zu bestreiten. Das
Eine Zwischenfrage dabei. Also als dieser Eheberatung, in der ihr wart, hat die Frau das gesagt, wo er das auch mitbekommen hat? Also war er daneben und hat mitbekommen, dass sie zu dir gesagt hat, du bist die Frontfrau.
Ja, also sie hatte uns gefragt, wie wir uns in der Ehe sehen und das war sein Bild. Also es ist ja ein sehr persönlicher Rahmen, die genauen Worte gebe ich jetzt nicht wieder. Es war eine für mich absolut schreckliche Analogie mit Bildern, die überhaupt nichts mit einer Ehe zu tun haben. Und sie übersetzte es mir mit dem Bühnenbild, mit ich die Frontfrau, er der Backgroundsänger, der halt supportet. Das
Und das ist,
war.
weißt du, da möchte ich nämlich gerne einhaken, weil das ist ja oft jetzt gerade bei einer, wir wissen das nicht, was bei deinem Ex anders ist, aber jetzt gerade bei einer mutmaßlichen narzisstischen Persönlichkeitsstörung ist das ja etwas, was auch sehr stark triggert. Ja, also die Tatsache, dass da jemand eventuell nach vorne prescht und was tut und selbstständig ist und gut ist darin, ja, das gibt es ja nicht bei einem Narzissten, sondern da will ja, das muss ja nach unten gedrückt werden, weil man darf nicht höher oder besser sein, auch wenn das jetzt gar nicht so auch gemeint ist von der Begleiterin, ja, aber das ist ein interessanter Satz, weil da wären auch bei meinem Ex wären sofort alle Alarmglocken angegangen, wenn so ein Satz gefallen wäre, ja, dieser Deutlichkeit. Aber du hattest zu dem Zeitpunkt, wenn ich dich richtig verstanden habe, nicht unbedingt den Eindruck oder das Gefühl gehabt, dass dein Ex in diese Richtung tendiert. Also du warst da vollkommen frei in solchen, also du hast nicht in diese Richtung Narzissmus gedacht oder Toxizität.
Ich Bin tatsächlich ein absoluter Verfechter davon, dass solche Diagnosen den Fachleuten überlassen werden.
Ja,
Ich
ich auch.
werde mir da über meinen Ex kein Urteil bilden. Ich habe meine Erfahrung, meine Wahrnehmung unserer Geschichte. Er hat seine. Ich sehe rückblickend, dass es kein Gleichgewicht in der Beziehung gab. Und es war auch der Punkt, an dem ich für mich die Entscheidung getroffen habe, mich zu trennen. Der, wo ich eine ganz konkrete Frage gestellt habe und gesagt habe, wollen wir uns diese Aufgabe in Zukunft teilen? Kannst du davon Teile übernehmen? Und als da ein Nein kam, da hatte ich, aber da ging schon ein anderes Coaching voraus. Also 1,5 Jahre. Nee, ein Jahr vor der Trennung habe ich das erste Mal gesagt, du, wir brauchen eine Eheberatung. Dazu war er nicht bereit. Und meine Coachin damals sagte, du, Eheberatung funktioniert auch, wenn nur einer mitmacht. Weil wenn ein Zahnrad sich dreht, dann dreht sich auch das andere. Im Nachhinein habe ich ihr gesagt, das funktioniert, wenn die Zahnräder noch ineinander greifen. Wenn das nicht mehr der Fall ist, dann funktioniert das nicht. Aber als er das erste Mal nicht dazu bereit war, habe ich mir dennoch dieses Coaching bei ihr gegönnt, unter dem Motto, ey, das könnte uns ja helfen. Und da habe ich angefangen, diese kleine Maus, die ich war. Und die Prägung kommt halt auch aus meiner Jugend, aus Sätzen, die es da schon gab. Und da hatte ich ein Umfeld, da wollte ich aus dem Umfeld raus. Dann bin ich in diese Ehe rein. Und auch da hatte ich nicht den Raum, groß zu werden. Ich will nicht sagen, dass ich da absichtlich bewusst mit Strategie klein gehalten habe, aber es kamen immer wieder Sätze, die immer wieder dazu führten, dass ich mich nicht entfalten konnte. Es gab Lebensereignisse, die dazu führten, dass ich gesagt habe, okay, ich trete einen Schritt zurück. Ich war ja auch die, die das mitgemacht hat. Ich war empfänglich dafür. Es gibt ja immer
Ja,
zwei
du,
Seiten.
ohne Frage,
Und
Jennifer. Wir haben alle unsere Verantwortung in einer Beziehung, ja, und auch da den Raum zu geben für jemanden mit einem entsprechenden unfairen Verhalten, ja, also nicht wo auf einer Ebene ist. Und ja, also ich stimme dir da vollkommen zu. Ich sehe das ja auch ähnlich, dass wir selber gar nicht das bewerten oder beurteilen können, wie Fachleute, welche psychologischen Grundstörungen jetzt bei Menschen vorliegen. Ich beurteile halt immer das Verhalten. Also beziehungsweise ich vielleicht nicht mal beurteilen, sondern ich beobachte oder wenn mir was erzählt wird, wie ein Verhalten sich darstellt. Und wenn nun mal jemand sagt, okay, ich mache das und das nicht und sieh doch zu, wie du klarkommst oder halt auch mit der Wortwahl, ja, mit einer Haltung oder man selber auch merkt, dass man immer mehr auf Zehenspitzen läuft, um nicht irgendwelche Bomben zu zünden in der Beziehung, dann stimmt da was nicht. Und dann ist man hin und wieder mal ganz froh, wenn es da so einen Nenner gibt, wo man sehen kann, okay, da gibt es bestimmte Verhaltensweisen, das könnte man unter diese Gruppe zusammenfassen. Aber ob das jetzt so ist oder nicht, wissen wir
Genau.
nicht. Aber wir sehen es jetzt erst einmal nur von dem Faktor, das und das und das wurde gesagt oder das und das und das, so wurde gehandelt. Und du hast jetzt selber auch die Verantwortung für dein Handeln übernommen in der Beziehung und auch danach. Und so machen, sollten wir das alle machen. Also wir können nicht die gesamte Verantwortung an unsere Ex-Partner übertragen. Du warst gemein zu mir und das führt sowieso zu nichts. Aber als du dann dich getrennt hast, also hast du dann die Entscheidung getroffen? Ja. Und als du dich getrennt hast, war er vorher ein anderer Mann? Wurdest du überrascht von der Dynamik, die dann diese Trennung annahm? Oder hattest du damit schon einigermaßen gerechnet?
Sowohl als auch.
Ach was.
Tatsächlich waren wir in dieser Eheberatung erstmals wieder im Gespräch. Ich habe dann in Sitzung 6 die Entscheidung getroffen, das war's für mich. So geht's nicht weiter. Und dann hatten wir die Gelegenheit, noch ein, zwei moderierte Gespräche zu führen. Und wir hatten aber auch in den ersten Wochen noch die Fähigkeit, miteinander zu reden. Also wir haben uns nochmal an den Tisch gesetzt, haben miteinander gesprochen, haben bestimmte Rahmenbedingungen abgesprochen und das hat sich ziemlich schnell geändert. Also da kam dann eine Dynamik rein, die ich so nicht erwartet habe. Das waren dann, ja, dass das Internet abgestellt wurde, während ich mich bewerben musste. Das waren halt so kleine Scharmützel, die man halt, also zu der Zeit war ich arbeitssuchend, also wirklich ganz, ganz mutig in dem Moment zu sagen, ich trenne mich jetzt. Und ja, das ein oder andere im Nachhinein hat mich überrascht. Nochmal überraschender waren die ersten Anwaltsschreiben, die dann kamen, weil da eine Wahrheit gezeichnet wurde, die ich so nicht kannte. Also auch von einer Ehe berichtet wurde, die nicht meine war. Fand ich ganz spannend. Und bei dem ersten Schreiben saß ich auch noch da. 10 Seiten Lügen, aus meiner Sicht Lügen. So. Falschdarstellungen. Und ich dachte, ach du je, und jetzt musst du dich hinsetzen. Und hier habe ich die WhatsApp-Nachricht, um das zu belegen. Und hier habe ich die E-Mail, um das zu belegen. Und hier habe ich dies und das und jenes. Und saß da und machte mir da diesen Stress. Und ich hatte zum Glück, zu dem Zeitpunkt war ich am Familienrecht noch nicht so tief drin, eine sehr tolle und sehr versierte Kollegin an der Seite, die sagte, also diesen ganzen Quatsch, der da steht, von diesen 9 Seiten sind vielleicht eine relevant. Der Rest, denkt sich auch der Richter, boah, wieso erzählt denn der mir jetzt im Umgangsverfahren, dass die mich betrogen hätte? Ja, also das hat da überhaupt nichts zu suchen, aber Hauptsache dieses Bild wird gezeichnet und da ist es wirklich, da bin ich inzwischen auch so weit, als Anwalt ließ ich da einfach selektiv drüber. Das hat da echt nichts verloren und dann war es spannend oder jetzt rückblickend zu sehen, wer in welcher Wahrheit lebt, mit welcher Perspektive, welches Bild nach außen transportiert werden soll und in manchen Fällen sind das keine gezielten strategischen Geschichten innerhalb eines Prozesses, sondern es sind tatsächlich die Wahrheiten, in denen man lebt. Und auch
Davon
das
du
ist
überzeugt
wieder,
bist.
und
Und da.
das ist auch wieder die Schwierigkeit für die Kinder. Und das ist so da, wo habe ich immer den Blick drauf, weil die wirklich zwischen diesen zwei Wahrnehmungen und diesen zwei Welten völlig hin und her wandern. Und natürlich kriegen sie in der einen Woche erzählt, dass das so war. Und in der anderen Woche erleben sie genau das Gegenteil, weil wir leben ja in unserem Kosmos, in unserer
Ja.
Vorstellung. Und die Kinder huschen da hin und her. Im einen Moment ist das Zimmer, in dem sie sind, grün. Und im nächsten Moment ist es plötzlich rot und so, hä? Es
Ja.
ist doch der gleiche Raum. Und zwischendurch hat ja keiner gestrichen, aber es ist einfach völlig anders. Und wenn wir Erwachsenen uns dann mal vorstellen, wenn wir zwischen diesen Wahrnehmungen hin und her switchen würden, was das für eine Belastung wäre. Und deswegen ist dieses, oder das zu verstehen, ist ganz wichtig, um dann die Kinder aufnehmen zu können und begleiten zu können, wenn sie wechseln, da die Geduld aufzubringen, den Raum zu geben. Und ja, habe ich das kommen sehen, wie sich das entwickelt bei mir, die Verfahren entwickeln? Nein. Habe ich damit gerechnet? Ich war lange Zeit seine Frau, ich war lange Zeit innerhalb dieser Familie und ja, ich kannte gewisse Dynamiken. Ich bin aber die Mutter der Kinder und aus dem Grund habe ich gehofft, dass es nicht so kommen würde. Ich wurde eines Besseren belehrt. Ich habe eine Schule genossen dadurch, die mir kein Studium, kein Kurs, kein Coaching irgendwie bieten kann. Und insofern bin ich fein mit allem, was irgendwie passiert ist. Wage zu behaupten, dass ich nein, ich wage nicht nur zu behaupten, nach meinen allerbesten Möglichkeiten habe ich auch die Kinder dadurch begleitet. Und es geht an denen nicht spurlos vorbei.
Geht an keinem Kind spurlos.
Und auch an uns Eltern, also
Natürlich nicht.
sowohl an mir als auch an den Papa, als auch an allen weiteren Familienbeteiligten, auch Freunden, geht das nicht spurlos vorbei. Das hinterlässt Erfahrung.
Ja,
So.
und es sind ohne Zweifel bei allen Beteiligten, macht euch das immer wieder klar. Das sind Wunden, ja, weil Es wird ja so diese Partnerschaft und Elternschaft, all die Versprechen, die man sich mal gegeben hat, das ist dann nicht mehr und wird konterkariert und steht auf einmal so, war das jemals echt? Natürlich war es zu dem jeweiligen Zeitpunkt echt, weil es so gemeint war zu dem jeweiligen Zeitpunkt. Da ist ja nicht irgendwas an Berechnung dahinter. Aber wenn sich das dann alles so dreht und der Mensch auf einmal eine wütende, aggressive, andere Seite zeigt, dann macht das was mit uns. Da kann man sich noch mit der Ratio alles erklären und vor allen Dingen die Frage, die oder die Aufgabe, die wir Mütter natürlich dann haben, wie begleiten wir dann die Kinder genau dadurch, wenn wir etwas selber nicht so richtig verstehen können, wenn wir selber verletzt sind und es nicht fassen können und aber selber auch sehen, dass der Ex-Mann eine andere Beziehung hat zu den Kindern als man selbst und durchaus auch auf ihre Art und Weise valide ist, fest sein kann und auch von Liebe getragen sein kann.
Und sein darf.
Natürlich.
Und sein
Wir
darf.
können jetzt hier zwar nicht verallgemeinern,
Nee.
aber ich möchte es generell den Vätern, auch wenn sie hochtoxisch und hochpathologisch sind, ich möchte es den Vätern selbst nicht unterstellen, dass sie nicht auch eine Art von Liebe ihren Kindern also vorenthalten oder dass sie da nichts empfinden. Also ich würde das niemals behaupten wollen. Ich denke nur manchmal, dass das auch da die Form, wie diese Liebe geäußert wird, sich nicht immer vorteilhaft für die Kinder oder dann halt in dem Fall nicht vorteilhaft für die Kinder äußert. Ja, und da ist noch viel mehr Begleitung für die Kinder notwendig. Aber diese Situation für uns im Gesamten, und wie du es gerade gesagt hast, das betrifft ja nicht nur den Kern der Familie, sondern alle, die dazugehören. Die Verwandten, die Freunde, die Lehrer, die Trainer, die Freunde der Kinder. Ja. Die Großeltern, das ist wie man schlägt ins Wasser und die einzelnen Wellen haben einen Effekt auf den gesamten See. Ja.
Ich habe eben das Zahnrad angesprochen
Ja.
und kurze Zeit später habe ich ein anderes Bild wahrgenommen, und zwar das Bild vom Mobile. Und bei Mobile, da ist es tatsächlich so, auch wenn die einzelnen Elemente sich nicht berühren, wenn eins angestoßen wird, werden alle anderen in Schwingungen versetzt.
Was ist das? Ist das ein Spiel oder was ist das?
Ein Mobile, wie es bei Babys ganz
Mobile,
oft über
Mobile. Ja,
ein Mobile,
natürlich.
ganz
Ja,
genau, wie es bei Babys
klar.
oft über der Wiege hängt. Und ich musste tatsächlich auch an unseres denken, als ich das hörte. Weil wenn du dann eins antippst, und das ist eben auch dieser Effekt, der entsteht, wenn die Mütter sich im Club oder irgendwo anders, wenn die sich stärken, wenn du dich stärkst, wenn du deine Kommunikation änderst, wenn du in den Sachbearbeitermodus gehst und wirklich die Emotionen mal rausnimmst, dann kann dieses Ping-Pong nicht mehr entstehen, dass
Genau,
sich
die
Emotionen
Energie.
gegenseitig hochschaukeln. Genau, dass die Energie nicht mehr fließt, sondern da einmal einen Cut machen und sagen, okay, ich nehme mich jetzt da mal zurück oder ich ändere mal was, und dadurch ändern sich Schwingungen und Dynamiken und dadurch kann man tatsächlich was in Bewegung bringen. Es waren gerade noch zwei Aspekte, auf die ich nochmal eingehen wollte. Das eine war du sagst, es sind bestimmte Dinge nicht geplant und es ist nicht so, dass
Also
diese
böser
damit
Wille, kein.
geplante Böse. Ich glaube, es gibt tatsächlich beide Fälle. Es gibt diese Fälle, wo ganz stark geplant wird, okay, mit dieser Frau kann ich das machen. Umgekehrt auch. Es gibt auch weiblichen Narzissmus oder weibliche Toxizitäten, aber hier im Club ist es ja tatsächlich so. Und es ist so, dass es beide Fälle gibt. Und ich glaube, da muss man ganz anders agieren und ganz anders mit umgehen, da wo es wirklich strukturiert geplant darum geht, dich zu zerstören, oder Dinge, wo einfach aus Verletzungen heraus agiert wird.
Ich meinte das allerdings vorhin ein bisschen anders, weil ich glaube, dass jetzt tatsächlich, also nach einer Trennung, dass da durchaus Also oder bei der Trennung, wenn dann jemand sagt, ich vernichte dich, ich ruiniere dich, dass er
Genau,
das dann
gibt.
in dem Moment ernst meint und
Genau.
tatsächlich auch vollbringt. Aber ich meinte noch den Schritt vorher, wenn man sich kennenlernt, wenn man in dieser Love-Bombing-Phase ist. Also da
Ja.
glaube ich schon. Also das mag ich mir nicht vorstellen, dass ein krankhafter Narzisst oder was auch immer der für einen Schaden hat, so plant, eine Frau so zu gefallen und sich gefügig zu machen, um ein Kind mit ihr zu machen und dann entsprechend danach immer Macht und Kontrolle zu haben. Ich glaube daran nicht.
Okay.
Ich glaube, dass zu einem bestimmten Zeitpunkt da schon der eigene Wunsch war nach dem ewigen Glück und aber da kommt dann halt diese mentale oder dieses emotionale Unvermögen dazu, sich zu binden und sich zu orientieren und wirklich sich fallen zu lassen und wirklich tief zu vertrauen, was dann natürlich dann letztendlich dazu führt, ja.
Genau, das jetzt völlig weg von meiner Geschichte, aber gerade inzwischen durch die Anwaltsbrille muss man tatsächlich auch im Blick haben, dass es auch solche Geschichten gibt, wo das von Anfang an angelegt ist, wo ganz strategisch die Persönlichkeit derart ausgelebt wird, dass eine entsprechende narzisstische Persönlichkeit genau das braucht. Ich habe da jemanden gefunden, der dafür empfänglich ist, der mir die Energie geben kann, die ich da brauche und der das von Anfang an genauso strukturell ausnutzt. Es gibt auch die anderen, die wirklich in dem Moment, wo sie dir bestimmte Dinge zusagen, so verläuft unser Leben. Und das ist, jetzt hau ich doch einen Tipp aus der Anwaltschaft raus, macht A einen Ehevertrag und B, in diesen Ehevertrag gehört eine Präambel rein. Und in dieser Präambel ist darzustellen, wie stellen wir uns unser gemeinsames Leben vor. Und viele starten heutzutage in eine Ehe und wissen gar nicht, was bedeutet eine Ehe, was sind die rechtlichen Folgen einer Ehe, was hat es für rein rechtliche Konsequenzen und warum ist es so wichtig, dass wir uns vorher Gedanken machen, wie soll unser Leben verlaufen, wer betreut die Kinder, wenn die Kinder kommen und so weiter. Das kann nämlich alles dann am Ende bei der Scheidung, wenn es doch scheitern sollte, bei der Wirksamkeitskontrolle des Ehevertrages oder auch bei den gesetzlichen Ansprüchen, Zugewinn und so weiter, eventuell eine Rolle spielen. Und es ist so wichtig, dass man sich, bevor man sich auf eine Ehe einlässt, gemeinsam und auch jeder für sich die Frage stellt, wie stelle ich mir mein Leben vor? Wie stellen wir uns das Leben gemeinsam vor? Und gibt es da Diskrepanzen, die wir vielleicht vorher schon klären sollten, bevor wir nachher dastehen, das Kind ist unterwegs und keiner von uns will aufhören zu arbeiten? Auch das, dafür gibt es Lösungen, auch das ist ein modernes Familienbild, was heutzutage machbar ist, wenn man die entsprechenden Betreuungsmöglichkeiten hat. Ich wollte bei meinem zweiten Kind nur 10 Monate Elternzeit machen, das war nicht möglich. Das ließ sich nicht organisieren, weil die Betreuung nicht da war, weil die Bereitschaft, selber Elternzeit zu nehmen oder die Möglichkeit auch nicht da war. Aber all das sind Fragen, die sollte man sich vielleicht wirklich gemeinsam vorher stellen.
Weißt du, was ich interessant finde, Jennifer? Irgendwann mal vor ein paar Jahren schon habe ich mal im TV gehört, dass zu Zeiten, als wir noch den Helmut Kohl als Bundeskanzler hatten, dass das noch Zeiten waren, wo die Gesetze mütterfreundlich waren und wo eine Frau tatsächlich eigentlich keinen Ehevertrag brauchte. Aber mittlerweile ist es tatsächlich so, ich will das jetzt nicht so weit ins Detail, wir wollen ja noch über andere Sachen sprechen, aber eins, also dieser Gedanke, dass nämlich wir uns jetzt mit einem Ehevertrag, wenn wir Kinder haben wollen mit einem Mann, dass wir einfach jetzt im Ehevertrag das festlegen können, was das Gesetz an sich jetzt aktuell einfach nicht mehr hergibt. Ja, dass wir uns da schützen können.
Jein, also auch da lohnt es sich, den Einzelfall zu betrachten, weil der ganz normale gesetzliche Zugewinn kann für eine Frau auch sehr interessant sein. Weil der Normalfall ist, du gehst in die Ehe, ab da wirtschaftet jeder weiter für sich, aber am Ende der Ehe wird geguckt, wer hat mehr gewonnen. So, und wenn die Frau viel zu Hause ist und die Kinder betreut und der Mann geht mächtig arbeiten und scheffelt da sein Vermögen, dann kriegt die Frau am Ende davon die Hälfte. Dass Männer da am Ende kotzen, ja, aber der Grundgedanke ist tatsächlich, Eheliche Solidarität, alles, was in der Ehezeit erwirtschaftet wird, wird am Ende einfach mal in der Mitte durchgeschnitten. Einfach 50-50 fair geteilt. So wie es viele mit dem Wechselmodell für die Kinder auch gerne hätten. Auch wenn
Ja, ne?
Kinder
Da
was
darf
ganz anderes sind.
50-50
Und
sein, aber nicht bei dem, was
da
man in der Ehe zusammen eigentlich ermöglicht hat.
ganz
Ja.
genau. Und
Aber
ja.
ja, Jennifer, wir können, ich glaube, über aktuelle Ehekonstrukte und wie man sich am besten schützt oder nicht schützt, da können wir uns jetzt ewig drüber auslassen. Und
Ja.
das machen wir mal in einem zweiten Teil, wenn wir dann
Ja, gerne.
ja, so in diese rechtlichen Expertise gehen. Ich habe aber natürlich eine brennende Frage an dich.
Ja.
Sag mal, als du dich dann getrennt hast und dein Ex halt dann auf einmal deutlich oder wo dann deutlich zutage tritt, du musst vors Gericht. Du hast ja dann auch später erzählt, dich auch aufs Gutachten vorbereiten. Du warst ja zu dem Zeitpunkt schon Anwältin. War denn das für dich so von deinen Gedanken her, dass du auf einmal auf der anderen Seite sitzt und du einen Richter oder eine Richterin über deine Kinder und über diese Ehe urteilen lassen musstest? Also wie war das für dich als Anwältin?
Also zum einen, ich bin ja nicht nur Anwältin, ich bin selber auch Scheidungskind. Das heißt, meine familienrechtlichen Erfahrungen beschränkten sich auf eine Vorlesung, die zum Glück am Ende keine Prüfung hatte, in der Universität und ansonsten mein eigenes Agieren, um meinen Unterhalt zu bekommen, mein Erleben, wie das zwischen meinen Eltern ablief. Und das habe ich ja nur so rudimentär am Rande mitbekommen und auch nur relativ einseitig. Das heißt, Familienrecht war im Streit, Anwälte, Gerichte in Familien, das hat da nichts zu suchen. Und deswegen ging ich in die Trennung mit dem klaren Fokus, ich möchte das ohne Anwälte schaffen. Irgendwann kam der Punkt, wo ich dachte, so eine Beratung wäre doch mal nötig. Und trotzdem hatte ich noch den Wunsch, wir schaffen das ohne Streit. Also habe ich das Beratungsergebnis 1:1 genommen und ihm rübergeschickt und gesagt, hey, das ist der rechtliche Weg von dem Fachanwalt, von der Fachexpertise, das kommt auf uns zu. Lass uns gütlich einigen. Ich hatte zwei, drei Formulierungen drin, die leider missverständlich waren. Das hat sich später aufgeklärt. Aber es war der Wille da, es wirklich ohne Anwälte zu schaffen, weil ich wirklich wusste, Kinder in diesem System, das belastet. Und nicht nur Kinder, auch die Erwachsenen. Weil vor Gericht und auf hoher See bist du in Gottes Hand, du weißt nicht, was passiert. Du weißt nicht, welchen Richter du erwischst, du weißt nicht, welche Prägung der hat. Klar gibt es Rechtsnormen, die stehen im Gesetz. Und dann hast du dazu den Kommentar, der erstmal auslegt. Du hast die höchstrichterliche Rechtsprechung. Du hast ganz viele unbestimmte Rechtsbegriffe, die auslegungsfähig sind. Du hast Gutachterverfahrensbeistände, die alle ihre persönliche Erfahrung, auch Richter, mit einbringen, ihre Wertevorstellungen ja nicht an die Garderobe hängen, wenn sie morgens zu ihrem Richterplatz kommen oder ins Büro kommen und dann völlig ausgeblendet davon, wie eine KI sachlich analysieren, das und das ist hier der Fall und das sind die Rechtsnormen und so hat das zu funktionieren. Da wirken ja ganz, ganz viele Dynamiken. Auch deswegen sind die Verfahren oft so unberechenbar. Und das war genau das, was ich wusste. Wenn du den Schritt vor Gericht gehst, dann ist das völlig unberechenbar. Die Verfahrensbeiständin, die ich hatte oder die meine Kinder hatten, die sagte mal so schön, wenn du vor Gericht gehst, dann hängst du deinen Mantel an die Garderobe und du weißt nicht, wer ihn mitnimmt. Und das ist ein ganz, ganz schönes Bild, weil es manchmal Kleinigkeiten sind oder einzelne Momente, die eine Mutter, einen Vater überfordern, die aber dann just in die Zeit des Gutachtens reinknallen oder die der andere, die Gegenseite mitbekommen hat, die dann zielgerichtet präsentiert werden, um einfach dieses Gutachten in eine bestimmte Richtung zu beeinflussen. Und dann kann sich da ganz schnell was wenden. Und da ist es ganz viel Fingerspitzengefühl von den Anwälten zu überlegen, wann stelle ich welche Anträge, wann nutze ich welche Instrumente, die ich habe, Befangenheitsanträge, taktische zeitliche Verzögerungen und, die man alle spielen kann. Dessen war ich mir bewusst und sagte deswegen, okay, das willst du eigentlich nicht, weil dann gibst du aus der Hand, dass du es selber steuern kannst. Und Kontrolle abgeben war für mich ganz schwierig. Und dann gab es den Moment, wo ich aber genau wusste, okay, so wie es jetzt läuft, läuft es nicht weiter. Und jetzt habe ich keine Wahl mehr, weil jetzt alle anderen Möglichkeiten ausgeschöpft sind. Und dann ist das Instrument, was mir zur Verfügung steht, der gerichtliche Antrag. Und wie das Verfahren dann läuft, das kann man nicht vorhersehen. Also für mich lag das alles klar auf der Hand. Jugendamt war positioniert, Frau B war doch auch relativ klar. Und dann kommt das Gutachten. Und als ich diesen Be Beweis, also ich hatte den Beweisbeschluss noch nicht in der Hand, ich hatte erstmal nur die Information, jetzt gibt es ein Gutachten. Und als ich diese Information bekam, jetzt gibt es ein Gutachten, dachte ich, oh mein Gott, das dauert so ewig, die Kinder leiden. Meine Kleine saß vor mir und sagte, ich mag nicht mehr. Mama, das muss doch mal vorbei sein. So, und in dieser ganzen Gemengelage wusste ich, okay, das belastet, das zieht sich, das dauert ewig. Und da war dann mein familienrechtliches Wissen, was mir sagte, oh mein Gott, das dauert so lang. Und das belastet die Kinder. Und das war ein Moment, wo ich wirklich innerlich dachte, okay, jetzt wirst du Umgangsmama, jetzt hörst du damit auf, weil einfach dieses Pendeln zwischen den Welten das ganz Dramatische bei uns war. Und ich dachte, gut, dadurch wird das abgemildert. Die Kinder haben dann einen Lebensmittelpunkt, den sie vorher nicht hatten. Und dann las ich den Beweisbeschluss, als er mir dann reinkam, und dann stand da, das Gutachten ist zu erstatten binnen 3 Monaten. Das liest man ja heute ganz, ganz häufig, dass da relativ kurze Fristen gegeben werden. Das Gutachten dauerte ein Jahr. Also das hat sich ewig gezogen. Aber diese Perspektive, okay, hey, nur 3 Monate, das schafften wir auch noch. Das half mir dann. Und auch da, ist es dann ganz wichtig, dass die Anwälte ihre Mandanten an die Hand nehmen und sagen, hey, jetzt kommt ein Gutachten, das ist der nächste Schritt, das läuft wie folgt ab. Da ist es wichtig, da und da drauf zu achten. Oder überhaupt von Anfang an zu sagen, wenn wir jetzt in das Verfahren gehen, kann es folgenden Verlauf nehmen. Die Gerichte sind momentan unendlich überlastet. An den Familiengerichten herrscht zwar Beschleunigungsgebot, aber
Ich
trotzdem ziehen
höre.
sich Verfahren.
Ja. Sag mal,
Und
hast du denn selber, weißt du denn, dass oder das müsste jeder Fachanwalt für Familienrecht auch Möglichkeiten kennen, ein Gutachten zu verhindern?
Ja, man kann ja
Ich
immer
habe
die
mal einen
drei.
Kommentar dazu gelesen, dass eigentlich ein Anwalt da auch darauf hinwirken kann, dass nicht der
Klar.
Richter unbedingt immer gleich mit der Gutachtenkeule kommt.
Also, Gutachten haben Richter dann einzuholen, wenn sie sagen, meine Fachexpertise reicht nicht aus, um diese Frage zu beurteilen. Und ich sichere mich dann auch gerne nochmal ab und gerade weil es um ein so wichtiges Gut wie das Wohl des Kindes geht, geht es gar nicht nur um juristische Fragen, sondern tatsächlich auch um psychologische, sozialpädagogische und so weiter. Aber ja, es gibt auch Möglichkeiten, darauf hinzuwirken, dass also ein Gutachten ist letztlich nur ein Beweis. Und Tatsachen kann man auf verschiedenste Arten belegen und beweisen. Und es gibt so eine Rangfolge von Beweismitteln. Und klar ist die Oma immer so ein bisschen befangen. Aber es gibt auch Fakten, mit denen man arbeiten kann. Also gerade eine gut dokumentierte, schlechte schriftliche Kommunikation kann wirklich dabei helfen, ein faktisches Bild zu zeichnen. Und dann bedarf es dieser externen Expertise nicht, wenn halt andere Dinge klar auf dem Tisch liegen, die kostengünstiger sind, die schneller sind, die sachnäher sind. Also ein Gutachten ist ein Beweismittel von vielen. Was im Familienrecht so ein bisschen eine Rolle spielt, ist, dass es einen Amtsermittlungsgrundsatz gibt. Das heißt nicht wie im Zivilprozess, dass die Parteien sagen, ich bringe den Beweis, ich bringe den Beweis, ich bringe den Beweis und nur das darf dann angeguckt werden, sondern die Richter sind angehalten, von Amts wegen den kompletten Sachverhalt zu ermitteln. Und da ist es natürlich so, zum einen haben sie das, was die Parteien rantragen, dann haben sie das, was das Jugendamt bringt, vielleicht noch eine Elternberatung. In der Regel gehen die Richter nicht selber an die Schulen und die Kindergärten, Das lagern Sie dann aus. Das machen dann gute Verfahrensbeistände mit dem erweiterten Aufgabenkreis, wo es dann heißt, Sie dürfen auch mit dritten Personen oder sollen auch mit dritten Personen sprechen. Und wenn die das wirklich, wirklich gut machen, dann bedarf es manchmal, weil dann ein komplettes Puzzlebild sich zusammensetzt, schon ohne ein Gutachten. Und auch da darf man wieder sagen, na, so ein VB bekommt halt pro Kind, pro Fall 550 €, hat ein Gespräch bei Mama, hat ein Gespräch bei Papa, hat ein Gespräch mit dem Kind und. Und dann überlegen wir mal, wie viel Stundensatz ein Kfz-Mechaniker heutzutage bekommt. Und dann weiß man auch, warum manche Berichte von manchen Verfahrensbeiständen genauso aussehen, wie sie aussehen. Weil es einfach eine völlig unwirtschaftliche Tätigkeit ist, wenn man es mit Herz und mit der nötigen Akribie macht, die da dahinter steht oder stehen müsste. Und wenn da die Richter bessere Bilder zugeliefert bekommen, dann ist auch die Notwendigkeit, Gutachten einzuholen, geringer. Und dann ist es auch die Aufgabe vom Anwalt, vielleicht mal zu gucken, okay, welche Puzzleteile kann ich denn noch liefern? Und an welcher Stelle gehe ich in die absolute Konfrontation? Weil je konfrontativer das Verfahren auch geführt wird, je schwieriger ist es für den Richter zu sagen, okay, das ist das Bild, was sich für mich ergibt. Das heißt, manchmal ist es auch die strategische Frage, haue ich jetzt wirklich mit voller Keule drauf und laufe damit Gefahr, in ein Gutachten zu rennen? Oder gucke ich, dass ich smooth durch das Verfahren komme und vermeide damit das Gutachten? Und das sind wirklich taktische Fragen im absoluten Einzelfall, wo man gucken muss, was ist jetzt hier der nächste mögliche Schritt und was kann kommen?
Jetzt, und in
Ja.
deinem Fall hat es sich allerdings dann so, obwohl du ja eigentlich darauf aus warst, dass das nicht eskaliert, ist es zum Gutachten gekommen und es ist dann, wie du es auch gesagt hast, mit hoch zum Oberlandesgericht gegangen. So für dich als einerseits Insiderin, jetzt vielleicht nicht im damals noch nicht in dem Familienrechtssystem, aber zumindest im juristischen, in diesem juristischen Gefilde, ja, in dem juristischen Thema. Wie hast du dich damals gefühlt und wie hast du das erlebt für dich auch und für deine Aufgabe in diesem Bereich?
Tatsächlich, der Schritt vor Gericht war dieses, ich gebe Kontrolle ab, ich habe es nicht mehr unter Kontrolle. Und gerade als dann das Gutachten kam, war so dieses, okay, jetzt ist alles offen, weil gerade von den Gutachten hört man, es gibt die Statistiken, die entsprechenden Studien, wie viele Gutachten am Ende falsch sind, wie schnell da ein falscher Satz zu einer falschen Bewertung führen kann. Und ab da ist quasi alles offen. Also ab da spielst du. Ich glaube, es gibt ein schönes Buch, das heißt Russisch Roulette oder so
Ja,
zum Thema Gutachten. Und gleichzeitig darfst du auch die Überzeugung haben und dir vertrauen. Und das war der Moment, als ich diesen Gedanken überwunden hatte, ich werde Umgangsmama. Und als ich mir auch dann noch mal ganz punktuell einen Coaching-Impuls geholt habe und eine Therapeutin hinzugezogen habe, mit der ich das einfach mal durchgedacht habe. Ab da habe ich losgelassen, weil ich dann gesagt habe, okay, jetzt habe ich es nicht in der Hand und jetzt kommt es so, wie es kommen soll. Und dann bin ich so authentisch wie irgend möglich, ohne Coaching. Ich weiß heutzutage, es gibt Coachings, die dich auf Gutachten vorbereiten, richtig, richtig gute. Ich bin da durch. Einfach nur mit meinem Mamaherz,
Genau.
meiner Perspektive, meiner Wahrnehmung, Situationen, wo die Kinder mir was entgegenschleuderten und ich einfach erstmal nur sagte, okay, ich weiß, wo es herkommt. Hey, mein Schatz, hallo, ich nehme dich erstmal in den Arm. Und das war eine Situation, die konnte die Gutachterin beobachten. Und sowas ist Gold wert.
Ja.
Das ist tatsächlich wirklich einfach nur bei dir bleiben, in der Verbindung zu deinem Kind, in der Nähe, in der Liebe zu dir, dem Vertrauen, dass du als Mama dein Allerallerbestes gibst. Wachsam sein, aber sich auch von diesem Gutachten nicht lähmen lassen, sondern einfach wirklich
Ja.
deine authentische Mama-Liebe weiterleben. Und dann in der Phase, wo das Gutachten läuft, wirklich auf jede Kommunikation achten. Und dann in der Kommunikation mit den Gutachtern natürlich auch wieder darauf achten. Ich habe beobachtet das, nicht der hat das und das
Genau,
danach.
genau, genau, genau.
So. Und wie ich mich gefühlt habe, angestrengt, völlig angestrengt. Parallel noch arbeiten. Ich hatte Phasen, da war ich wirklich am völligen Energielimit.
Du hattest ja dann auch erst frisch einen neuen Job, oder? Also relativ frisch nach der
Na,
Trennung.
das,
Du hattest ja zu dem Zeitpunkt, hast du erzählt, ja,
genau,
warst
also
arbeitslos.
getrennt Januar 21, neuer Job April 21, Verfahren habe ich eingeleitet Anfang 22 oder Anfang 23? Anfang 22 müsste das gewesen sein dann.
Also da
Also es
warst du erstmal noch
hat
nicht mal ein
ganz,
Jahr bei der Frau dann, ne? Bei der neuen.
hat gedauert, genau. Und das war schon, zwischendurch haben wir noch eine Mediation versucht. Die Mediationstermine, da bin ich vom Arbeitsschreibtisch zur Mediation gelaufen, habe da wirklich völlig aufgewühlt gesessen, weil ich da noch gar nicht wusste, was will ich eigentlich? Und ohne zu wissen, was du willst, brauchst du auch nicht in eine Mediation zu gehen, weil dann hast du gar keinen festen Verhandlungsgrund unter deinen Füßen. Das sind alles Dinge, die ich lernen durfte. Und dann bin ich von der Mediation zurück zur Arbeit und habe versucht weiterzumachen. Und auch das darf man sich eingestehen,
Das
diese Trennung, Verfahren und so weiter kostet Kraft. Und auch da muss man gucken, dass man einfach seine Akkus regelmäßig auflädt. Wenn du ein Auto fährst, fährst du regelmäßig zur Tankstelle, damit einfach der Sprit nicht alle geht. Dein Handy. Wer lässt denn seinen Handy-Akku unter 20% kommen? So, also betrachte dich gerne selber als Handy-Akku und achte regelmäßig drauf, dass du den wieder auflädst.
wohl wahr, wohl wahr. Zu welchem Zeitpunkt nach der Trennung bist du denn eigentlich damals in den Club gekommen? Wo standst du damals gerade? Hatte da das Verfahren schon angefangen?
Ja, das war gerade der Moment, wo ich gesagt habe, okay, so geht's nicht weiter. Ich stelle jetzt den Antrag aufs Aufenthaltsbestimmungsrecht. Das war mein Eingangsantrag. Da wusste ich dann, okay, das wird auch anstrengend und da brauche ich auch Support, Unterstützung, ein bisschen Strom für meinen Akku.
Kannst du dich noch erinnern, wie das damals war, als du in den Club gekommen bist? Hattest du eine bestimmte Erwartung gehabt, die kannst du dich da noch dran erinnern, womit du jetzt was, ja, was du genau erwartet hattest?
Gar nicht. Also da war ich auch noch so in meiner völligen Unsicherheit. Ich weiß noch, bevor ich mich dann getraut habe, als ich im Club war, das erste Posting abzusetzen und dann noch so, Entschuldigung, ich hätte da mal eine Frage. Inzwischen bin ich in einem Mentoring, wo, Entschuldigung, ich hätte da mal eine Frage, 5 € kostet, weil es einfach Zeit raubt. Und es ist tatsächlich so, der Club, wer reingeht, traut euch sofort, legt los. Lest erstmal ein bisschen mit, ihr hört den Ton. Es gibt immer erfahrene Mamas, die euch da ganz tolle Ratschläge geben können. Wovor ich inzwischen so ein bisschen mahne und auch immer sage, pass auf, die Geschichten, die du da liest, sind nicht deine. Und
Exakt.
nicht alles, was du da liest, muss auf dich zukommen.
Das ist überall so, Jennifer.
Und
Überall
genau
so.
das.
Egal, ob jetzt im Club oder in irgendeinem Forum von Müttern,
Genau.
man hat immer zwei Möglichkeiten. Es gibt zwei Optionen für jede Mama, die in eine neue Gemeinschaft kommt, sich voll und ganz zu identifizieren mit dem gesamten Leid einer anderen Mama, die vollkommen andere dynamische Faktoren hat als du.
Ja.
Oder zweitens, in die liebevolle Abgrenzung zu gehen. Also auch zu sagen, okay, das, was die Frau da erlebt hat, das ist ihre Geschichte.
Genau.
Ich habe meine eigene. Egal,
Ja.
auch unabhängig von einer Bewertung, oh, die hat viel schlimmeres Leid als ich. Was habe ich schon für ein Problem im Vergleich zu der Frau? Das eigene Thema ist das eigene Thema
Genau.
und bedarf Hilfe. Und jede Frau hat ihre eigene Aufgabe und ihren eigenen Weg zu gehen.
Ja.
Ja. Und das ist sehr einzigartig. Das ist ganz wichtig. Es ist einzigartig. Aber wie gesagt, also es ist auch eine Lernaufgabe, sich abzugrenzen von dem Leid und von den Lektionen, die andere Mütter erleben.
Ja.
Und das ist auch ein bisschen Seelenhygiene, auch zu gucken. Und natürlich im Club, ich sammle halt all die Frauen und Mütter zusammen, die einen toxischen Ex-Partner haben. Es liegt in der Natur der Sache. Aber genau das ist auch unsere Power.
Ja, wobei ich sage, es braucht noch nicht mal einen toxischen Ex-Partner. Dieser Club gibt auch denen, die keine toxischen Ex-Partner haben, ganz, ganz viel
Ja, aber die sind eigentlich
Erfahrungswissen im
nicht.
Umgehen. Nee, aber auch denen würde es gut tun, teilweise. Weil man einfach ganz viel Stärke nach einer Trennung daraus ziehen kann. Aber was der Club vor allem bietet, ist ein Pool voller Erfahrungen, in denen man wirklich eintauchen kann, aus dem man sich es ist wie ein Kochbuch mit ganz vielen Rezepten, wie man mit bestimmten Zutaten umgehen kann. Und ich wende kein Rezept 1:1 an. Da kommt immer meine Note rein, da ist immer mein Geschmack ein bisschen mit drin. Ich bin kein Thermomix, wo alles überall gleich schmeckt, sondern jede Mama guckt da, wie passt es für mich? Ey, das ist eine schöne Formulierung oder einfach nur ein powergebender Gedanke, der mich jetzt durch die nächsten 2, 3 Tage trägt. Und die Phasen gibt es, die Phasen dürfen auch sein. Und da ist der Club wirklich viel wert. Und was noch viel schöner ist, ist die Kategorie Siegespodeste, wo man wirklich die Kraft daraus saugen kann, dass wirklich teilweise die schlimmsten Geschichten so schöne Wendungen nehmen können. Oder man wirklich sehen kann, hey, die Mama ist jetzt in ihre Kraft gekommen und hat auch gelernt, mit einer schwierigen Situation umzugehen oder sie auszuhalten. Und auch das ist was, wo man im Club Gleichgesinnte treffen kann und einfach nicht mehr alleine ist. Und dieses Gefühl, nicht alleine zu sein, ist gerade nach einer schwierigen Ehe, nach einer Ehe, in der es bisweilen auch in vielen Fällen ja Isolation gibt, ganz wichtig und ganz toll.
Ja, und ich muss auch sagen, das ist auch meine Lieblingsrubrik, weil ich denke halt auch, wir brauchen untereinander mehr Ideen, was möglich ist. Weißt, wenn wir sehen, was in schwierigen Situationen letztendlich möglich ist oder was andere erlebt haben, dann können wir uns vorstellen, dass es auch für uns möglich sein könnte. Ja, also beim Positiven darf man so in diese Richtung gehen, aber in dem Moment, wo eine Frau jetzt etwas anderes erlebt, was nicht positiv ist, da darf, okay, davon, von solchen Geschichten gibt es genug. Ja, von solchen Geschichten gibt es definitiv genug. Aber die Geschichten, die mit dieser positiven Wendung, ja, mit den Ahas, mit dem Sammeln von Ahas alleine oder mit dem Sammeln von Szenen, wo man ganz klar und souverän aufgetreten ist, ohne Aggression, ohne Hass, ohne, sondern wirklich in der eigenen Souveränität.
Ja.
Das ist einfach so wertvoll.
Und in welchen kleinen Alltagsmomenten das manchmal liegen kann, das ist das ganz Schöne zu sehen. Es muss nicht immer der große Sieg vorm OLG sein,
Exakt.
sondern das, was dich weiterträgt, das liegt manchmal auch einfach nur in, hey, mein Kind hat mir heute einen Brief geschrieben und hat gesagt, Mama, danke für das tolle neue Zuhause. Also das war eins meiner Erlebnisse, die ich da geschildert habe. Und es gibt so viele schöne Momente, die so viele tolle Muttis da geteilt haben.
Ja. Sag mal, Jennifer, was würdest du denn einer Mutter raten, die noch ganz am Anfang ihres Weges steht? Kurz nach der Trennung.
Achte auf dich. Achte darauf, einen guten Anwalt an deiner Seite zu haben. Das ist tatsächlich Gold wert, einen, mit dem du den ganzen Weg durchgehen kannst. Mach nicht den Fehler, all den Trubel bei deinen Freunden und deiner Familie abzuladen. Auch das ist ein Vorteil von dem Club, weil man ganz schnell in die Situation gerät. Also zum einen, es gibt immer diese 3 Monate nach einer Trennung, wo man gut noch was regeln kann und danach kommen die Stimmen von außen, Die will dir das Geld aus der Tasche ziehen. Der will dir die Kinder wegnehmen, sonst was überhaupt. Weil jeder kennt jemanden, der sich getrennt hat und wo negative Trennungserfahrungen mitschwingen. Und das kriegst du dann alles geballt erzählt. Und da dich abzugrenzen und zu sagen, all das, was ich da höre, ist nicht meins. Und dir wirklich überlegen, okay, jetzt bin ich getrennt. Was will ich aus meinem Leben machen? Wo soll es hingehen? Und dann solche Angebote wie den Club tatsächlich anzunehmen und zu gucken, dass du in deine Kraft kommst, damit du für deine Kinder da sein kannst, für die Verfahren gewappnet bist. Und das heißt, es ist nicht egoistisch, nicht egozentrisch, nicht rücksichtslos oder verwerflich zu sagen, okay, ich achte jetzt erstmal auf mich und gucke erstmal, dass ich wieder in die Kraft komme und gebe mir als Mama, tue mir was Gutes. Weil das ist die Basis dafür, dass du dann noch gut für deine Kinder. Mütter neigen ja dazu immer, sich so aufopferungsvoll für die Kinder hinzugeben, bis zur absoluten Erschöpfung. Und das ist, glaube ich, gerade nach einer Trennung ein Moment, wo es heißt, gucke auf dich. Und dann gönn dir sowas wie den Club. Ich weiß, es kostet ein bisschen was, aber Investitionen in sich selbst, in seine Fortbildung, in sein Wissen, in seine Stärke, in seine Kraft. Das sind die Investitionen, die im Leben wirklich zählen. Und dann überleg dir, brauchst du das nächste Stirnchen, brauchst du das nächste Teil, was einstaubt, oder. Und Geld kommt, Geld geht, Geld kommt. Geld, das du gerne gibst, kommt auch zu dir zurück. Und wenn du in deine Kraft investierst und in deine Kraft kommst, dann kannst du auch beruflich und an allen Ecken und Enden ganz anders auftreten. Und dann hat man im Club ja auch noch so ein bisschen was zum Thema Money, gibt es ja auch eine Kategorie. Und da, ich weiß, es gibt diesen einen Eintrag von dir, Nebeneinkommensmöglichkeiten, wo man einfach mal überlegen kann, hey, okay, was kann ich denn? Auch das ist was, sich als Mama nach einer Trennung mal zu überlegen, was kann ich eigentlich? Ja, wer bin ich? Woraus kann ich denn was Gutes machen für mich und für meine Kinder? Wo kann denn vielleicht noch mal was mehr herkommen, dass mein Leben noch schöner wird und noch mehr Fülle hier reinkommt? Und eine mutige Mama darf ja alles und darf sich alles wünschen. Und ich ergänze das und sage, kann alles bekommen. Ja.
Sag mal, Jennifer, ich finde das ja insofern spannend. Ich meine, du warst ja schon früher Anwältin und du hast dann im Laufe des Clubs tatsächlich entschieden oder auch vor allen Dingen jetzt auch vor allen Dingen durch deine eigene Erfahrung in das Thema Fachanwalt für Familienrecht zu werden. Also, ich weiß nicht, hattest du mir das jetzt im Vorgespräch oder hattest du das am Anfang des Gespräches gesagt, dass du nie vorhattest, Familienrecht zu machen? Wahrscheinlich ist diese Erfahrung jetzt für dich, das war wahrscheinlich so dieser Push, dass du in diese Richtung gehst und somit jetzt auf diese Weise tatsächlich dann auch anderen Müttern später zur Seite stehen kannst. Du hast ja auch erzählt, du hattest eine gute Anwältin an deiner Seite, die dir geholfen hat, klar zu sehen und dass du auch da mehr in die Ruhe kommst. Und das ist einfach so wichtig. Das ist so wichtig, da die richtige rechtliche Unterstützung zu haben. Und ich finde das einfach phänomenal, Jennifer, dass du diese, ich sag's jetzt mal, diese Zitrone mit dieser Trennung, diese bittere Zitrone, so jetzt in einen ganz leckeren Orangensaft verwandelst, ja, indem du zurückgibst, weitergibst und da den Frauen, die dich später dann erreichen werden und ansprechen werden, da auch eine Stütze sein wirst, weil du einfach weißt, wie es auf der anderen Seite ist. Weil viele Anwälte wissen das halt nicht.
Aber das ist das Spannende. Ich erlebe jetzt, wie viele Kolleginnen und Kollegen es gibt, die das tatsächlich auch persönlich kennen. Das ist gar nicht so
Aber
selten.
das wurde früher nicht so oft gesagt, oder?
Aber es gibt auch ganz viele Kollegen, bei denen das auf der Seite schön draufsteht, dass sie empathisch durch diese Verfahren führen. Und es gibt Kollegen, bei denen spürt man das dann wirklich, dass es tatsächlich so ist. Und das Traurige ist, dass man als Anwalt 24 Stunden am Tag hat. Und ich bin nicht nur Anwältin, ich bin auch Mama. Und wenn man sich das RVG und die Vergütung anguckt, dann kann man das alles an Erklärungen, was ein einzelner Mandant bräuchte, gar nicht leisten. Und dann gibt es so wichtige Räume wie den Club, wo wir dann nochmal gerne ein Gespräch machen, wo wir mal drüber reden, was sind wichtige Informationen, die man haben sollte, wenn man auf diesen Weg geht. Und da in die Wissensvermittlung einzusteigen, einfach den Mamas das rechtliche Know-how an die Hand zu geben, was es auch braucht, um da etwas ruhiger durchzugehen. Das ist tatsächlich das, was mich bewegt. Und im Moment schreibe ich an einem Buch mit meiner Geschichte und da einem Werkzeugkasten dazu und Impulsen und es war tatsächlich so, dass ich in einer Warum-Übung ein ganz schönes Thema, um rauszufinden, was willst du machen, als der Gedanke aufkam, erstens, ich kündige meinen aktuellen Job. Zweitens, ich gehe wieder in die Anwaltschaft, gehe volles Risiko in die Selbstständigkeit. Und drittens, ich wage den Sprung von völlig anderen Rechtsthema ins Familienrecht, weil ich einfach eine unendliche private Expertise aufgebaut habe, die einfach mit dem Fachanwaltskurs jetzt nochmal fundiert und gelabelt wird. Und dann habe ich eine Warum-Übung gemacht. Und es war ein Moment, der mir eiskalt hat den Rücken runterlaufen lassen. Ich lag da, ich habe Rotz und Wasser geheult mit jeder Warum-Stufe, die dazu kam. Und es waren einige Stufen und am Ende stand auf meinem Zettel, damit Kinder nicht mit dem Rucksack streitiger, getrennter Eltern in die Welt entlassen werden. Und dazu kann ein guter Anwalt, so blöd das System ist, einen guten Beitrag leisten.
Oh ja.
Und das ist das, was mich tatsächlich antreibt. Und das, ich kriege gerade wieder Gänsehaut. Ich habe mir tatsächlich die innere Erlaubnis gegeben, meinen Traum zu leben für mutige Mütter, aufrichtige Väter und vor allem aber für starke Trennungskinder zu kämpfen, die am besten, wenn sie ihr Leben leben, gar nicht präsent haben, dass sie Trennungskinder sind, sondern so weit wie möglich einfach Kind sind. Mit Mama und Papa, ob die ein Paar sind oder nicht. Und genau in dem Ausmaß in ihrem Leben, wie es für diese Familie passt. Und da muss auch nicht jedes Ergebnis gleich sein, sondern das ist so individuell, wie das einzelne Kind, die einzelne Mama, der einzelne Papa und all die Familienmitglieder, die da drumherum auch noch mit reinspielen. Und wenn man sich überlegt, das sind alles Individuen und diese Individuen potenzieren sich gegenseitig, dann weiß man, wie individuell Familienrecht ist und dann weiß man auch, wie schwierig es ist, diese ganzen Fälle unter ein Gesetz zu subsumieren. Das Gesetz ist dann auch noch von Inno dazu mal und
Exakt.
ein bisschen reformbedürftig.
Ja, also ich denke, wir sind dabei, das zu verändern, Jennifer. Wir sind dabei, das System von innen zu verändern. Und
Ja.
wir schauen da in die gleiche Richtung. Und das freut mich total. Wir zwei sehen uns auf jeden Fall ja wieder im Club. Ich danke dir von ganzem Herzen für dieses schöne Gespräch. Und es
Sehr, sehr
werden
gerne.
weitere Folgen. Das nächste werden wir im Club machen, wenn wir dann über ein Wissensthema reden, also zur Wissensvermittlung, um die Frauen noch besser auch mental vorzubereiten. Und ich freue mich schon sehr darauf, auch zu sehen und Zeugin zu werden davon, wie du erfolgreich deinen Weg gehen wirst. Und das ist einfach unglaublich schön, das zu erleben. Also, und es ist ein Schmetterlingsschlag, weißt? Und es macht so viele Wellen, es macht so viel gute Wellen. Und wir werden es ändern. Wir werden dieses System ändern. Ja.
Ein schönes Bild zum Schluss. Es sitzen eine Raupe und ein Schmetterling an einem Tisch. Und die Raupe sagt, du hast dich so verändert. Was hast du gemacht? Und der Schmetterling sagt, Entscheidungen getroffen.
Sehr schön. Genau.
Genau.
Wunderschöner Abschlusssatz, liebe Jennifer. Herzlichen Dank.
Ich
Wir sind
danke dir.
und wir hören uns auch wieder. Alles
Ja,
Liebe für dich. Ciao.
dir auch. Ciao.
Hat dir diese Folge gefallen? Dann freue ich mich, wenn du diesen Kanal abonnierst, damit du auch keine neue Folge mehr verpasst. Und solltest du noch nicht den Mutmach-Freitag abonniert haben, dann lade ich dich herzlich ein, das hier auch nachzuholen. Du findest in den Shownotes unten den Link dazu. Der Mutmach-Freitag ist etwas ganz Besonderes. Jeden Freitag bekommst du dann in deine E-Mail-Inbox eine Information, wenn ich jetzt zum Beispiel einen neuen Blogartikel geschrieben habe. Oder du erfährst weitere hilfreiche Tipps und Werkzeuge, die das Wochenende für dich einläuten. Ich freue mich, wenn du mitmachst und wünsche dir noch einen wunderschönen Tag.